begrüßen alle Lizenznehmerinnen zur Folge 112 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU Linux CH, aufgenommen am 12. November von Leo Müller und Ralf Hersel. Und in dieser Folge geht es um die MIT-Lizenz. Guten Abend, Leo.
Hallo.
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 Das können wir jetzt eine halbe Stunde lang so machen. Wie geht's dir? Was läuft bei dir?
Ja, soweit ganz gut. Bis auf, dass jetzt irgendwelche Amerikaner die Johannes-Offenbarung nachspielen wollen, geht's mir eigentlich noch vergleichsweise gut, ehrlich gesagt. Find's natürlich extrem schlimm. Die ganze Entwicklung fühlt sich so an, als ob wir irgendwie so in die Steinzeit zurückgeschleudert würden, so
ja.
Vor die 50er Jahre, und das ist so ein bisschen suboptimal.
Ja, ja, also ich glaube, da leiden wir alle drunter oder fast alle drunter. Ja. Und ich sehe auch in dem Podcast, den ich so höre, da ist das im Moment das beherrschende Thema. Also selbst in der, jetzt hätte ich fast gesagt, Bitwäscherei, in der Binärgewitterfolge in der letzten, haben sie sich schwer zusammenreißen müssen, um nicht über Politik zu reden.
Das machen wir auch. Ja, wobei bei uns geht es ja auch manchmal um Politik, aber heute tatsächlich nicht. Wir wollen ja positiv in die Zukunft blicken und Alternativen anbieten. Das ist ja immer unser Steckenpferd, und das können wir auch gut.
Ja, und Alternative ist auch ein Stichwort, bevor wir zu den Hausmitteilungen kommen. Ich weiß nicht, wer von euch EOS als alternatives Android-Betriebssystem verwendet. Falls ja, habt ihr sicher schon mitbekommen, dass die EOS Foundation oder die Firma Morena, die dahinter steht, dass die vor einem Monat ziemlich verkackt haben, weil sie nämlich ihre Server irgendwie runtergerissen haben. Und seitdem, also seit einem Monat, ist das relativ unangenehm, vor allen Dingen für die Leute, die auch die Nextcloud bei Morena oder bei der E-Foundation gehostet haben. Die kommen nämlich nicht mehr an ihre Daten dran. Die kommunizieren eigentlich ganz gut, wenn man weiß, wo man hingucken muss, und sind da seit einem Monat mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Mich betrifft das weniger, weil ich ja meine Nextcloud woanders habe. Ich habe da nur Probleme mit dem App Store von denen. App Launch heißt das Ding, der ja auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und deshalb nochmal der Appell an dieser Stelle, haben wir, glaube ich, schon oft gesagt. Die Cloud sind Rechner anderer Leute, und ich würde es jetzt niemandem empfehlen, so ein Rundum-Wohlfühl-Paket, wie es die E-Foundation anbietet, also mit E-Mail-Konto und mit Nextcloud zu nehmen, weil an dem Fall sieht man halt mal wieder, wenn die es dann vergeigen, dann kommt da unter Umständen nicht mehr an eure Daten ran. Deshalb hostet eure Nextcloud oder was immer ihr da habt, hostet die selbst oder macht es zumindest beim Hoster eures Vertrauens, wo ihr bestenfalls Rootrechte habt und euren Kram da selber wieder reparieren könnt.
Wie das mit dem Selbsthosten leicht gemacht geht, das könnt ihr übrigens in meinen Videos erfahren, in TuxWiz-Videos. Die sind ja auch auf GNU/Linux.ch oder auf YouTube oder auf meiner Webseite spacefun.ch zu finden. Da erkläre ich das auch.
Genau, und ich glaube, zum Thema Self-Hosting haben wir auch schon ziemlich viele Artikel geschrieben. Und ich glaube, deine letzten Videos, da ging es gerade zweimal ums Self-Hosting, ne?
Und kommt immer wieder vor, ja.
Ja.
Dann hatten wir ja noch eine Auflösung, wir sind euch noch eine Auflösung schuldig, Ralf und ich, und zwar hatten wir das letzte Mal
Wir sind jetzt bei der Hausmitteilung,
es muss ja alles seine Ordnung haben. Hatten wir letztes Mal in der Folge mit dem Titel Krisenstimmung. Ich weiß gar nicht, welche Nummer, weißt du, welche Nummer es war?
Ja, die passt auf jeden Fall in die Zeit.
Die passt sehr gut in die Zeit. War vor der Ami-Wahl, aber passte sehr gut. Und diese in der Folge haben wir euch gefragt, und einige von euch haben tatsächlich sogar mitgeschätzt in den Kommentaren, wie viel wir denn im Monat von Privatpersonen an Spenden einnehmen. Und das möchten wir heute auflösen. Ralf, Trommelwirbel lohnt sich nicht, oder? Kleiner Badums.
Ja, also wenn man anschaut, wie viele Hörerinnen und Leser wir haben.
Nicht rumeiern.
Dann ist das eigentlich...
Zahlen.
Also es sind unter oder so knapp um die 100 Franken, die wir von privaten Spendern monatlich erhalten. Und ja, das ist halt... Wir sind sehr dankbar
dafür. Viel zu wenig.
Wir sind sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Aber ja, ein bisschen mehr könnte das schon sein. Also wir nehmen das jetzt...
Das ist nett gesagt, ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel...
vorweihnachtlichen Spendenaufruf.
Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel, ich hatte das jetzt eben zum Anlass genommen, zu meinem letzten Artikel mit dem Titel Das Ende der Allemende.
Das war der letzte
Artikel. Ja, vom letzten Wort zum Sonntag haben wir immer so schön, zum Wochenende. Da habe ich mal den Anlass genommen und habe selber auch mal jetzt so einen Spendenbutton für mich als Autorin drunter hinzugefügt. Darüber könnt ihr mich auch unterstützen. Und ich habe tatsächlich 15 Franken eingesammelt. Wow. Yippie, auch da nochmal danke dafür. Also wirklich, macht weiter so. Gerne mehr spenden. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr uns da auch regelmäßig unterstützt. Ja. Aber nun genug der Betteleien.
Nee, ich habe ja noch was dazu. Also,
okay.
Das Thema Autorenvergütung ist ja schon seit Ewigkeiten, also mindestens seit einem Jahr, ein großes Thema im Core-Team von GNU/Linux.ch. Und Leo hat ja da eben diesen gerade erwähnten Spendenlink unter ihren Wort zum Sonntag, Wort zum Wochenende Artikel gepostet, was natürlich direkt dieses Thema Autorenvergütung im Core-Team wieder angeregt hat. Und ich kann da jetzt noch nicht sagen, wie es rauskommt. Also wir haben uns da schon x Modelle überlegt und im Moment wird eben dieses Thema privater Spendenbutton unter Artikeln heiß diskutiert, Core-Team. Und es ist noch nicht entschieden, wie das rauskommt und welche Variante. Also wir haben uns da auch mehrere Varianten überlegt. Es geht darum, will man das überhaupt machen? Und wenn man es macht, wie macht man es am besten? Ich kann da jetzt die Katze noch nicht aus dem Sack lassen, weil, wie gesagt, da befinden wir uns gerade heute in der Diskussion darüber. Ja, Leo, du hast das angeregt. Das war da wieder.
Ich habe das angeregt, ja, genau. Ja.
Ja. Wie gesagt, ob es kommt und in welcher Form es kommt, ich kann es noch nicht sagen, aber ihr werdet es garantiert erfahren in Artikeln und vermutlich auch im Podcast, was wir da machen wollen. Weil wichtig ist für uns, wir sind ja Non-Profit bei GNU/Linux.ch. Wir haben Einnahmen durch Spenden und Sponsoren und wir wollen ja jetzt hier keine Reichtümer anhäufen, sondern das Geld soll natürlich wieder in die Community zurückfließen, vor allen Dingen an diejenigen, die auch etwas für die Community tun. Das ist immer so gewesen, also vom Gedanken her, nur haben wir noch nicht das richtige Mittel, was rechtlich, steuerrechtlich, organisatorisch da der beste Weg ist, das haben wir noch nicht gefunden, aber wir arbeiten daran.
Genau. Und falls du jetzt nichts spenden kannst, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, einen Wikipedia-Artikel über GNU/Linux.ch zu schreiben, denn immerhin sind wir die größte deutschsprachige Autoren-Community, die es überhaupt gibt. Und dazu gibt es noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Und das finde ich schon ein bisschen ärmlich. Und falls du dich da berufen fühlst, melde dich bei uns, bei Ralf oder bei mir oder jemand anderem aus dem Team. Und wir helfen dir gerne auch mit Informationen. Ich kann da auch gerne nochmal einen Podcast verlinken, den wir mit Radio Tux gemacht haben. Also einen befreundeten Podcast, den wir auch gerne hier empfehlen können. Und da waren Ralf und ich mal zu Gast und haben so über die Entstehungsgeschichte geplaudert, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das bietet natürlich sehr viel Information und wir haben da auch noch sehr, sehr viele Informationen, in der Schreibtischschublade, also fragt uns da einfach. Und wir würden uns wirklich dermaßen freuen, wenn sich irgendjemand mal hinsetzt und mal so einen Wikipedia-Artikel über unser tolles Projekt schreibt. Also da sind wir sehr dankbar. Meldet euch.
Ja, wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk für uns und die Community.
Für uns, ja. Für uns und die Community, ja. Gut, ja, also, aber jetzt zum eigentlichen Thema, oder?
Thema. Also, Leo hat das Thema vorgeschlagen. Das heißt MIT, der freie Software-Killer. Ich weiß gar nicht, ist das der Beginn einer Serie über Lizenzen oder ging es dir jetzt nur speziell um die MIT-Lizenz, Leo?
Ja, mir ging es jetzt speziell um die MIT-Lizenz, weil die jetzt halt so immer mehr im Aufkommen ist und so, ja, als so Alibi-Lizenz halt verwendet wird und die birgt halt ganz, ganz viele Gefahren und davor möchte ich warnen.
Ja. Also, ja.
Aber da gehen wir jetzt ja im Detail mal ein bisschen drauf.
Ja, also bevor wir jetzt in die Kritik und Diskussion einsteigen, gibt es erstmal wieder etwas zu lernen. Es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten in diesem Lizenzthema und ich habe das hier mal kurz zusammengetragen, was man da wissen sollte. Also erstmal steht ja mal der Begriff Lizenz im Raum. Was ist das überhaupt? Kommt vom lateinischen licet. Ich habe ja mal Latein in der Schule gehabt und weiß, dass es nicht licet heißt. Das bedeutet, es ist erlaubt. Licet heißt, es ist erlaubt. Dazu gibt es auch den Begriff licentia, die Freiheit interessanterweise oder die Erlaubnis. Und dabei geht es darum, in verschiedenen Fachgebieten die Genehmigung oder Erlaubnis an ein Rechtssubjekt, also an eine Person oder an eine Firma zu geben, ein Recht wirtschaftlich nutzen zu dürfen. Und eine Untermenge von Lizenzen ist die freie Lizenz oder die freien Lizenzen. Das ist eine Nutzungslizenz, die die Nutzung, Weiterverbreitung und Änderung urheberrechtlich geschützter Werke erlaubt. Also frei lizenzierte Text-, Bild- oder Tonwerke werden als freie Inhalte, also Open Content, bezeichnet. Und Software als freie Software. Und die Idee zu freien Lizenzen entstand in der freien Softwarebewegung. Wir haben auch in den Shownotes eine Liste freier Softwarelizenzen, die recht lang ist, haben wir verlinkt. Könnt ihr mal nachschauen. Und dann gibt es im Zusammenhang mit freien Lizenzen auch immer wieder den Begriff des Copylefts. Leo, was ist Copy? Man kennt ja Copyright, aber was ist Copy Links?
Also grundsätzlich vielleicht noch mal kurz zum Thema freie Lizenzen. Also da geht es ja auch immer darum, wie schreibt man jetzt frei? Also wir haben, also rein grammatikalisch wird man jetzt zum Beispiel frei in dem Fall klein schreiben. Aber freie Software als eigenständiger Begriff wird halt das F groß geschrieben. Und das sagt halt schon sehr viel aus, weil es gibt halt verschiedene freie Lizenzen, sage ich mal, kleingeschriebene freie Lizenzen, wie zum Beispiel auch Public Domain. Public Domain sagt einfach, mach was immer du willst. Do whatever the fuck you want with it. Das gab es ja immer schon. Und wir haben halt mit Copyleft-Lizenzen angefangen, wirklich freie Lizenzen im Sinne von Freiheit zu schaffen. Und deswegen wird bei freier Software und auch bei freien Lizenzen, die im Sinne von Freiheit handeln, das F groß geschrieben. Das schon mal vorweg. Und ich glaube, so haben wir es jetzt hoffentlich auch in den Shownotes entsprechend auch durchgehalten. Dann gibt es halt eben, wie du gesagt hast, das Copyleft, also Copy-Links. Es gibt ja umgedreht, dieser Kreis mit dem C, hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, Ralf, oder du kennst es wahrscheinlich. Der ist, glaube ich, sogar auch ein UTF-8-Symbol. Ich glaube, mittlerweile ist das Copyleft-Zeichen sogar auch schon ein UTF-8-Symbol. Also ergänzt das gerne auch in den Kommentaren. Und die Copyleft-Klausel soll halt erstmal verhindern, dass veränderte Fassungen von dem Werk mit Nutzungseinschränkungen weitergegeben oder gar nicht weitergegeben werden. Also die das Originalwerk halt zum Beispiel gar nicht hat. Also wir möchten halt sicherstellen, dass alle abgeleiteten Werke mit der gleichen Freiheit, mit den gleichen Freiheitsrechten weitergegeben werden. Und das ist der große Unterschied jetzt zum Beispiel zu Public Domain, die sich um diesen Aspekt einfach überhaupt nicht kümmert. Das ist da kein Thema. Du kannst damit machen, was du möchtest.
Also machen wir doch mal ein praktisches Beispiel. Nehmen wir mal die GNU Public License, also die GPL. Also wenn du jetzt eine Software hast, die unter der GPL lizenziert ist, dann kann die anschließend nicht unter einer zum Beispiel proprietären Lizenz veröffentlicht werden. Also das Copyleft verbietet, dass du nachträglich die Freiheiten wegnimmst.
Ja, aber das ist halt wirklich nur ist natürlich auch ein sehr wichtiger Teil. Aber ein anderer wichtiger Teil, ja, so kannst du es auch zusammenpassen, das ist eben dieser Aspekt, dass das abgeleitete Werk unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben werden muss wie das ursprüngliche Werk. Das wäre zum Beispiel auch bei CC BY SA, das ist so eine Creative Commons Lizenz, die sagt, CC Creative Commons BY Autorennennung and SA, heißt jetzt Share Alike, also unter den gleichen Nutzungsbedingungen weiter verteilt werden. Das wäre jetzt so eine ähnliche, ist jetzt nicht, also ich glaube, die Lizenz wird nicht so endorsed von der Free Software Foundation. Da gibt es halt die GPL, die ist da noch einiges passender. Und wir möchten natürlich erreichen, dass einerseits halt nicht Schindluder getrieben wird, wie jetzt zum Beispiel mit der MIT-Lizenz, die auch schon sehr, sehr alt ist, sondern wirklich sichergestellt wird, dass einerseits halt da die Lizenz erhalten bleibt, auch über die Laufzeit, und andererseits auch die Änderungen, die jetzt jemand eingebracht hat, natürlich auch wieder der Allgemeinheit zugutekommen.
Ja, also ich fand deinen Hinweis gut auf die Creative Commons Lizenz. Also um es nochmal zu sagen, dieses Attribut Share Alike, das SA, ist eben diese Copyleft-Ausprägung in der Creative Commons Lizenz. Ja, und dann kommen wir dann endlich zur MIT-Lizenz. Die stammt vom Massachusetts Institute of Technology und wird als freizügige Open-Source-Lizenz betrachtet. Die erlaubt die Wiederverwendung der unter ihr stehenden Software, sowohl für Software, deren Quelltext frei verwendbar ist, also Open-Source, als auch für Software, deren Quelltext nicht frei verwendbar ist, Closed Source. Die Lizenz ist nicht frei in dem Sinne, wie wir das vorhin beschrieben haben, sondern wird als freizügig oder semi-frei, also halbfrei bezeichnet. Und man sieht es auch daran, dass darin keine Copyleft-Klausel enthalten ist. Also man muss Derivate nicht unter den gleichen Bedingungen weitergeben oder lizenzieren. Genau, also so viel zu den Definitionen und zur Einführung. Jetzt kommen wir zur Kritik und Diskussion. Ein Vorteil von der MIT-Lizenz, als Vorteil wird oft genannt, dass sie einfach und ziemlich klar ist, einfach verständlich. Also die ist kurz gehalten und insbesondere für einen Rechtstext ziemlich gut verständlich. Da heißt es, unter ihr ist es gestattet, das Material für kommerzielle oder private Zwecke zu verwenden, weiterzugeben und zu verändern, unter der Bedingung, dass der Lizenzvermerk auf dem Material verbleibt. Also ihr seht, das ist ziemlich kurz gehalten. Sie enthält außerdem eine Haftungsbeschränkung und bietet keine Garantie an. Mhm. Ja, Leo, willst du dich der Kritik widmen?
Ja, also die Kritik ist natürlich in erster Linie, ja, es ist eigentlich so etwas Ähnliches wie so eine Public Domain Lizenz. Mit dem Vermerk halt, dass eben diese MIT-Lizenz Text irgendwo rumliegen muss im Zweifelsfall, wobei das ja auch keiner kontrollieren kann, wenn es nachher in proprietäre Software einwandert. Also das ist natürlich hanebüchen, das ist ja, dient nur dazu, dass man, wenn es offen zugänglich ist, dass man weiß, dass es unter MIT-Lizenz steht. Ansonsten hat es ja keine Wirkung, dass jetzt der Lizenztext dabei steht. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, dass halt diese Lizenzen, also wenn jetzt zum Beispiel im öffentlichen also Public Money, Public Code, mit öffentlichen Geldern soll freie Software geschaffen werden, dass diese Lizenzen dann genutzt werden als so Feigenblatt-Lizenzen, weil es ist ja jetzt freie Software und es geht ja gar nicht freier. Und damit aber der Grundgedanke von freier Software wirklich langfristig untergraben wird. Und das zeigt sich halt wirklich immer wieder, weil dann spalten sich solche Projekte ab oder verschwinden dann irgendwie in anderer Ausprägung, in proprietärer Software. Und die Gemeinschaft, die die Software eigentlich bereitgestellt und oder finanziert hat, die profitiert da gar nicht mehr davon, außer jetzt halt in Form von irgendeinem proprietären Produkt. Das ist halt wirklich der Hauptaspekt, den ich jetzt persönlich daran kritisiere.
Ja, also ich meine, es gibt da Beispiele. Also du kannst halt den Quellcode oder Teile des Quellcodes nehmen und den unter ein Patent stellen und damit den Gebrauch an Gebühren knüpfen. Also das ist so das beliebte Vorgehen bei den berühmten Patentrollen.
Erinnere ich mich an SCO. Ja. Gibt es, glaube ich, sogar immer noch SCO.
Genau.
Die versuchen es immer wieder mal. Vielleicht kommt jetzt mal. Wir haben mal wieder in der Zeit. Schon länger nichts mehr von denen gehört.
Ja, vielleicht, also wenn ihr schon etwas älter seid, könnt ihr euch vielleicht an SCO Unix erinnern. Santa Cruz SCO. Operation Unix. Und ich glaube, die Firma macht nichts mehr, außer als Patentroll aufzutreten.
Doch, die haben auch immer noch ihr SCO
Unix.
Ja, das ist einfach letzte Version irgendwie 18 Jahre alt. Ja, das haben sie immer.
Ja, und im Kontext eben dieser Proprietarisierung, was für ein schreckliches Wort, ist es auch möglich, dass andere aufbauend auf eurem Quelltext eigene Änderungen unter Verschluss halten, zum Beispiel um sich Marktvorteile zu sichern. Und das ist halt besonders ärgerlich, weil dadurch der Open-Source-Gedanke, etwas ans Ökosystem, an die Community zurückzugeben, unterlaufen werden kann. Und damit zusammenhängend kann es unter der MIT-Lizenz auch möglich sein, dass Hersteller von Produkten zwar den Quellcode entsprechend freigeben, aber insofern Abhängigkeit schaffen, dass veränderte Softwareversionen nicht mehr auf ihren Geräten laufen. Und das ist der berühmte Fall von TWI, also man gibt sogar einen Begriff TWI-Sierung. Ich weiß gar nicht genau, was war das, irgendein Video-Hardware-Player oder so, wo sie halt MIT-lizenzierten Code genommen haben und den in der nächsten Version so abgeändert haben, dass er auf ihren Geräten nicht mehr frei verfügbar ist. Ja, jetzt. Also so viel zur Kritik an der MIT-Lizenz oder generell an semi-freien Lizenzen. Jetzt hat Dio aber noch was an der GPL Version 2.0 hervorzuheben oder zu bejammern.
Jammern tun wir ja hier nicht, oder? Haben wir ja eingangs schon gesagt, wir bieten nur Lösungen an. For the win, FTV, W, nicht wie. Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, die Hauptstärke ist halt, dass die Änderungen am Quellcode allen wieder zugutekommen und das nachhaltig sichergestellt wird, eben durch diese, wie es manchmal so als krebsartige Geschwürlizenz, deswegen, das sind ja dann so, erinnere ich mich ja so an Microsoft-Sprüche, ich weiß nicht, ob das der Ballmer mal gesagt hat oder so, Linux ist ein Krebsgeschwür und das ist es auch, aber ein positives, also ein gesundes, mit Sinn und Zweck dahinter. Es soll sich so verbreiten und es tut es auch und es funktioniert auch erstaunlich gut, außer es wird jetzt halt versucht, über MIT-Lizenzen diese Form von Freiheit einzuschränken. Und dann, GPL, ich sage jetzt halt explizit GPL V2 for the win, denn GPL V2 kommt im Gegensatz zur GPL V3 es kommt ohne diese vielleicht gut gemeinten, aber eher dogmatischen Anhängsel aus, die zum Beispiel in der GPL V3 implementiert worden sind. Da hat sich ja der Stallman so ein bisschen verkünstelt in der GPL V3 und hat dann so Einschränkungen in Bezug auf DRM, darf nicht irgendwie mit Zusammenhang mit DRM verwendet werden und sowas. Solche künstlichen Einschränkungen, oder das wären wieder so Einschränkungen wie, ja, unsere Software darf nicht auf Kriegsmaterial laufen. Das spricht gegen den Sinn von freier Software. Und er hat sich da quasi selbst mit ein bisschen ins Bein geschossen. Und die ist auch relativ wenig adaptiert, zu Recht. Und ich würde sie auch nicht adaptieren. Also ich habe jetzt auch meine Software nicht unter GPL-V3 lizenziert. Das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum der Linux-Kernel weiterhin unter GPL-V2 lizenziert wird. Das ist der Hintergrund. Und die GPL-V2 ist natürlich erprobt, das ist eine alte Lizenz, die kommt millionenfach zum Einsatz und die konnte auch rechtlich schon in mehreren Verfahren bestehen. Jetzt ein aktuelles Beispiel aus diesem Jahr ist zum Beispiel in Frankreich, da musste Orange 800.000 Euro wegen GPL-Verletzung zahlen. Und dann gibt es aber auch ein paar Nachteile, also GPL-V2, what the fuck. Also Nachteile eigentlich nicht, aber offene Fragen, die einigen Leuten vielleicht nicht so klar sind. Und zwar zum Beispiel, dass die Software nicht zwingend kostenfrei zur Verfügung stehen muss. Das ist so ein Irrglauben, der sich hartnäckig hält, das ist aber tatsächlich nicht so. Allerdings, wenn du Kunde bist und eine Software erworben hast, die unter GPL-V2 steht, kannst du den Quellcode anfordern und dann natürlich auch unter den Bedingungen der GPL weiterverteilen. So haben das zum Beispiel solche Projekte wie CentOS, gab es früher jetzt, ja, CentOS wurde dann von Red Hat aufgekauft, aber solche Enterprise Linux Rebuilds wie CentOS und was es heute alles da gibt, die haben das halt genutzt oder zum Beispiel jetzt dann irgendwie Rocky oder Alma oder wie die alle heißen. Und da hat jetzt zum Beispiel Red Hat dann halt gesagt, ja, wir machen das jetzt halt so. Red Hat hat vorher die Sourcen netterweise allen öffentlich zur Verfügung gestellt und da konnte CentOS, ich war selber im CentOS-Projekt relativ lange aktiv, da konnte das CentOS-Projekt selber die Quellen halt rebuilden aus den öffentlich zur Verfügung stehenden Sourcen. Das war ohne weiteres möglich. Und da haben sie jetzt halt gesagt, nee, dann machen wir jetzt die Türen dicht. Du kriegst die Quellen halt nur noch, wenn du bezahlt hast, was okay ist, das können sie machen. Und dann haben halt jetzt irgendwie so Projekte wie Rocky gesagt, ja, nee, dann kaufen wir uns halt einfach eine Lizenz und dann saugen wir es dann daher ab. Und da kann der Hersteller dann aber, das ist dann so hausrechtmäßig, kann er sagen, nö, mir entstehen dadurch massive Nachteile, dass ich dich als Kunde habe und deswegen verkaufe ich dir halt nichts. Das ist natürlich, du kannst als Anbieter von Ware natürlich jederzeit auch sagen, nee, dich möchte ich nicht als Kunde haben. Das ist ja dein eigenes Recht, du bist ja nicht gezwungen, jeden als Kunden anzunehmen. Und das machen sie jetzt halt zum Teil auch, deswegen ist es jetzt halt für diese ganzen Enterprise Linux Rebuild Clones deutlich schwerer geworden. Das ist jetzt auch so im Ende letzten Jahr, dieses Jahr so durch die Presse gegangen. Wir haben da auch, glaube ich, mal kurz drüber berichtet. Und das sind halt so Nachteile, die auch, also Nachteile in Anführungszeichen, das muss man einfach wissen, dass es halt auch unter den Bedingungen funktionieren kann.
Ja. Ich glaube, wir schaffen es seit langem mal wieder genau auf die Zielzeit zuzusteuern von 30 Minuten. Ich hoffe, das war für euch interessant. Also Lizenzen sind ja eher so ein trockenes Thema, aber hoffentlich habt ihr ein bisschen was gelernt, insbesondere auch was die Unterschiede bei verschiedenen Lizenzen angeht, die sich frei nennen, aber manchmal nicht so ganz frei sind. Und ja, den üblichen Outro-Text, den spare ich mir. Ich ende so, wie wir angefangen haben. Denkt dran, was die Geldströme in der Community angeht, soll das ein Geben und ein Nehmen sein. Also wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns einen Euro oder einen Franken in den Hut werft und wir kümmern uns darum, dass das Geld dann auch wieder an die Community zurückfließt. In diesem Sinne, das war Captain's Wednesday, Folge 112. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Leo und wünsche euch wie immer eine schöne Restwoche. Seid nächsten Mittwoch wieder dabei.
Bis bald. Tschüss.